Ja, Hallöchen, Hallöchen da draußen. Hier ist die Eishockey-Show, powered by Magenta Sports. Wir sind die Centenarians. Folge 100. Und dementsprechend ist man sozusagen auch gleichzeitig ein 100-Jähriger. Rick Goldmann, Basti Schwele, Sascha Bandermann, grüßt euch da draußen und grüßt euch hier drinnen.
Einen schönen guten Tag. Bei dir stimmt's ja eigentlich auch fast. Du bist der halbe 100-Jähriger.
Ja. Der halbe 100-Jährige, der aus dem Fenster sprang. Und wie ging das nochmal? Nee, aus dem Fenster, ich weiß nicht mehr. Gab es so einen erfolgreichen Roman?
Ja. Das passt doch gut. Der Rick und ich beide 25, dann kommen wir zusammen auf die 100 und gut ist.
Ja, aber wir machen gar kein großes Aufheben draus. Also Folge 100, es geht uns irgendwie einfach so, es fließt so weiter.
Ja.
Ja, nur die Lindenstraße hat länger gesendet als wir.
Ja, das ist richtig. Ja. Ich denke gerade an die,
An Familie Beimer, denkst du gerade, oder?
Ja.
Man kennt, also du kennst dich da nicht aus, habe ich jetzt schon festgestellt.
Die Lindenstraße?
Ja.
ist jetzt nicht direkt. Doch!
Doch.
Ja, habe ich früher geschaut.
Das fällt unter die Kategorie Weekly Soap, genauso eigentlich fast wie unsere kleine Show hier.
Ich habe kein Netflix, das haben wir schon mal gehabt, glaube ich. Ich schaue keine, wie heißt das, so Serien.
Ja.
Ich schaue eigentlich überhaupt nie Fernseher, außer Sport.
Ich schaue nie Fernseher.
Außer Sport.
Ich reg nie, schaue Fernseher.
Ja, mach ich nicht. Schau wenig, ich schaue Sport an. Wetten, das habe ich angeschaut.
Nicht schon wieder, haben wir schon.
Aber ansonsten wenig.
Dann wollen wir auch nicht, ja, ist gut, dann wollen wir auch nicht lange rumjubeln. Ja. Folge 100, wir freuen uns, dass Rick Goldmann so lange durchgehalten hat mit uns, Basti.
Wir freuen uns, also, dass wir auch so lange durchgehalten haben, Sesh.
Das ist ja, aber das ist ja die eigentliche Botschaft, dass Rick Goldmann es geschafft hat, 99 und heute die 100. Folge fast zusammen mit uns dieses Hörspiel zu betreiben.
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich 100 sind. Also zwischendrin haben ja verschiedene Leute daran gezählt.
Ja.
Und wenn ich möchte sagen, dass das nicht stimmt. Ich glaube,
lass
ist
doch die 100 jetzt machen, Rick.
Ja.
Komm.
Also es könnte auch die 102. Folge sein, das ist richtig.
Ich glaube eher, dass es weniger sind.
Ja.
Also, wir zählen es nochmal.
Typische Fernsehattitüde, so tun, als ob man mehr hätte, weißt du, so kommt mir das eher vor.
Machen wir die Geschichte kurz und vielleicht hat ja einer Lust und Laune, die ganzen Hörspiele nochmal nachzuzählen.
Aber dann muss er sie nachhören, alle.
Aber nicht in Gänze, trotzdem vielleicht einmal nachschauen. Wir haben den Überblick verloren, wir geben es zu. Aber wir haben das jetzt als Folge 100 einfach mal so ausgegeben.
Deklariert.
Und dabei bleibt es auch.
Bleiben wir schon, nächste Woche wird es dann ein Video. Wie heißt das?
Bewegtbild.
Video-Podcast geben.
Nee, übernächste Woche.
Richtig, übernächste Woche ist ja der nächste Fehler. Und da steigen wir einfach auch ein mit 100.
Genau. Folge 100, die Webshow wird es dann heißen. Wir gehen sozusagen mit der Audioshow ins Bewegtbild.
Also richtig.
Sowohl hör als auch sehbar, ja.
Aber das
und Seebär haben wir auch noch.
Da sagen wir euch noch ganz genau Bescheid, wie man das dann nahe sehen kann. Hören kann man es weiterhin auf diesem Kanal, aber sehen kann man es zusätzlich noch. Das wird echt spannend.
Das weiß ich nicht, ob das spannend wird.
Es ist ein Feature, das bei manchen Menschen die Welt nicht braucht, wenn ich euch so anschaue.
Wenn das dann noch funktioniert.
Ja, wenn das so gut funktioniert wie das bis hier, dann wird es fantastisch. Heute übrigens in einer sehr speziellen Konstellation, muss man sagen, zum Teil übers Internet zugeschaltet. Manche, wir haben schon einen Promi-Zuhörer, der kann nur hören, das wird unser erster Gast sein.
Später kann er auch sprechen.
Später lassen wir ihn dann sprechen, aber wir haben ihm gesagt...
Ihm ist so langweilig, dass er sich das komplett antut jetzt schon im Vorlauf.
Wir haben gesagt, komm, schau mal zu, haben wir gesagt, da kannst du mal was lernen.
Ja.
Da werden die wirklichen Sprüche gemacht. Ja.
Er wollte auch mal wissen, wie das so Amateure machen einfach.
Von den Sprüchen ist er extra, ist er ein Profi, muss man sagen. Ja. Wir können ja schon mal verraten, wer da wartet, oder? Oder dürfen wir das vertraglich?
Ich weiß nicht, ob das in so einer Jubiläumsfolge willst du schon verraten.
Ja, da muss man eigentlich die Spannung auch hochhalten.
Ja.
Das ist so ein bisschen wie die Nacht vor Nikolaus oder vor Heiligabend. Du willst einfach, dass es irgendwie prickelt, die Kerzen leuchten und du hast schon dieses knisternde.
Wenn die Route kommt, das ist ja nicht prickeln, gell? Das ist dein Ding.
Wie heißt der nochmal in Bayern hier? Der böse Bub da?
Wie deine Frau heißt?
Nee, der dich mit dem Stock verprinzen kann. Wie heißt der nochmal?
Also jetzt wird's gefährlich.
Basti, wie heißt der nochmal in Bayern?
Knecht Ruprecht.
Knecht Ruprecht. Ja,
der heißt doch nicht Knecht Ruprecht.
Der Krampus.
Krampus, das meine ich. Knecht Ruprecht heißt der, seit ich aufgewachsen bin.
Es gibt auch so Krampus.
Im Rheinland.
Ja.
Okay, Knecht Ruprecht und der Krampus.
Da haben wir es wieder geschafft, geschmeidig, die ersten 5 Minuten schön.
Der Rick und ich wollten ja eigentlich seit 2 Jahren, leider ist die Pandemie immer dazwischen gekommen, wir wollten ja eigentlich als Nikolaus und Krampus gehen tatsächlich. Weißt du das noch, Rick?
Nö.
Ja, aber guck mal, da haben wir doch schon vielleicht eine tolle Idee für ja, diese stimmt. Show, die dann kommt im Bewegtbild ja. am vielleicht 6. Dezember. Wenn ihr alle da seid und Zeit habt, dann könnt ihr ja vielleicht sogar im Kostüm kommen.
Das ist richtig.
Ja, ja. Das wäre doch was.
Das wäre Wahnsinn. Das hast du ja noch weitere Ideen, du kleines Kreativdesign-Monster?
Nee, aber jetzt gucke ich nochmal auf die Uhr. Es sind 5 Minuten und 25 Sekunden. Wir sind ja. vertraglich verpflichtet, hier 45 Minuten abzuliefern. Und wir haben immer nur Inhalt für 35 Minuten. Deshalb müssen wir gucken, was wir die ersten 10 Minuten irgendwie so künstlich strecken. Ja, das ist wie so ein Barbesitzer, der schon weiß, ihm geht das Gesöff aus, aber irgendwie muss er da noch ein bisschen was zusammenmixen und die Cola ein bisschen verlängern mit ein bisschen Wasser noch am Zapfhahn. Und schon kannst du wieder ein paar Cola Light ausschenken. So ist es.
So ist es.
Ja.
Schön.
Gut. Dann lass uns reinsteigen in die Eishockey-Berichterstattung dieses Podcasts. Ja. Auch das soll ein Teil
sein. Lass uns da reinsteigen, nicht einsteigen. Das wäre falsch. Reinsteigen.
Ja, reinsteigen. Ich steigere mich auch in viele Dinge rein. Ja. Vor allem, wenn ich dich sehe, bin ich direkt natürlich auf... Naja, ich sag's nicht.
Also so wie Leute, du dich bewegst, maximal im zweiten Gang.
Halt die Goschen
Gang.
Jetzt, halt die also Goschen jetzt,
ich will los. Maximal im zweiten Gang bist du mein Freund.
Ich will auch im zweiten Gang stotternd jetzt weitermachen. Und ja. zwar mit einem kurzen Rückblick, weil wir ja nur noch alle 14 Tage erscheinen. Wir waren alle zusammen auch mit den Kollegen beim Deutschlandcup in Krefeld. Mhm. Und haben ein wunderbares Turnier, muss man sagen, erlebt. Mit dem Erfolg der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Das hat echt Bock gemacht. Und... ja, würde ich gerne nochmal eure Meinung einfordern. Wie habt ihr es erlebt, den Sieg der deutschen Mannschaft, den Titel für Toni Söderholm? Ich habe so das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat, Basti, ja, ist wieder in der Art und Weise, wie sie da zusammengestellt war, wieder einen neuen Schritt gemacht. Wie ist so dein Eindruck und die Zusammenfassung vom Ganzen?
Ja, es ist tatsächlich immer wieder erstaunlich und man kommt aus dem Staunen tatsächlich gar nicht mehr raus, weil irgendwie jeder Spieler so das Gefühl bekommt, geh einmal zu Toni und du wirst ein besserer Spieler. Und es ist wirklich erstaunlich, auch was die Mannschaft sagt, dass die Jungs kommen, die Jungs haben da Bock drauf, die fügen sich total schnell in dieses System ein. Und auch wenn der Toni da nicht viel Zeit mit den Jungs hat, was die Mannschaft dann da aufs Eis bringt, ist schon nicht nur erstaunlich, es macht halt auch noch richtig Spaß tatsächlich. Die spielen auf so einem konstant guten Niveau und ob die führen, ob die hinten sind, du hast bei der Mannschaft mittlerweile das Gefühl, die hat so viel Selbstsicherheit, die weiß, sie kann jedes Spiel auf diesem Niveau gewinnen. Und das, glaube ich, hat sich da total gezeigt bei diesem Deutschlandcup. Das war einfach tatsächlich geil, vor allem die drei deutschen Spiele. Ja, das hat richtig Laune gemacht. Das war Nationalmannschaft at its best.
Ja, also wenn ich einmal zum Toni gehe, dann komme ich meistens mit einer Pizza Margherita wieder raus. Aber das ist ein anderes Thema. Goldi, wie hast du es eingeschätzt?
Also insgesamt, wir haben es ja schon mal so eingeschätzt auch insgesamt, dass das sehr souverän war und dass der Turniersieg absolut verdient war. Ja. So schade, wie es für die Mädels war, dass sie sich nicht qualifiziert haben. Ja. Da hat es vielleicht mit dem ersten Spiel zu tun gehabt gegen Österreich. Da haben sie die Chancen nicht wirklich ausgewertet. Haben auch Powerplay gehabt. Da waren sie vielleicht ein bisschen zu nervös und dann hat es einfach nicht mehr sollen sein. Jetzt gehe ich zurück zu den Herren. Muss ich sagen, vom ersten Spiel an haben sie eine Antwort auf Gegebenheiten oder Spielweisen gehabt. Die ersten 10 Minuten haben sie nicht stattgefunden gegen Russland, waren 2-0 hinten, haben dann einen Weg gefunden, das Spiel zu drehen. Gegen die Schweiz haben sie kein Gegentor bekommen. Insgesamt starke Special Teams. Das Team als Mannschaft macht den Eindruck, obwohl jetzt nur 10 Spieler dabei waren, die letztes Jahr bei der WM dabei waren, dass sie reifer geworden sind von ihrer Spielweise. Und wie der Basti gesagt gehabt hat, man merkt wirklich, dass es immer mehr Spieler gibt, die Tonis System spielen können und dadurch besser werden auf der einen Seite, aber die sich damit natürlich auch anbieten.
Manche biedern sich vielleicht auch an, man weiß es nicht. Entschuldigung.
Das ist das, was wir machen, anbieten.
Anbieten. Für die nächsten Turniere. Und jetzt rede ich nicht mal von Olympia. Weil Olympia, wenn wirklich Amerika kommt und die ganzen Spieler, die in Europa noch unterwegs sind, da muss man echt sagen, da gibt es richtig harte und schwierige Entscheidungen, wenn du da mitnimmst. Ja. Jetzt sind ein paar erfahrene Spieler wieder zurückkommen, die auf der Mittelstürmerposition zum Beispiel wie Hager und Unterzahl, und der auch Überzahl spielen kann, der Härte reinbringt, der Erfahrung reinbringt, die auf einmal wieder Leute sind, da wo du sagst, der war letztes Jahr bei der WM nicht dabei, aber das ist auf jeden Fall eine Alternative und das wird echt schwer werden bei Olympia und dann auch später bei der Weltmeisterschaft. Aber schön zu sehen, dass man jetzt in der Quantität so viel Qualität hat von deutschen Spielern. Lang hat es ja geheißen, das gibt's nicht, ja. Das gibt's nicht und es hat sich wirklich die letzten 5, 6 Jahre da einiges getan.
was einfach ein gutes Signal ist für Turniere, die da kommen, wo du nie weißt, am Ende des Tages, wen kannst du dann final mitnehmen, dass du einfach ein größeres Sammelsurium an Menschen hast, an Spielern hast, die die Qualität haben und eben auch das Eishockey spielen wollen. Ihr habt es gesagt, was Toni Söderholm gerne sieht mit der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Müssen wir noch vielleicht ein, zwei Spieler rausheben, auch wenn es immer ein bisschen blöd ist, aber vielleicht von dem man trotzdem noch ein Stück weit überrascht war. Basti, was würdest du sagen? Bei aller Qualität, die jeder Spieler da logischerweise hat, sonst wäre er nicht bei der Nationalmannschaft. Aber ich hätte jetzt so ein, zwei im Kopf. Was sagst du?
Ja, ich hätte auch ein, zwei im Kopf, aber die penetrieren wir natürlich auch enorm jetzt. Aber es hängt halt so. Tobi Rieder war überragend, Marcel Nöbels war überragend und Leo Pföderl. Allein als die drei zusammengespielt haben im letzten Spiel, das war halt wirklich, Da schnallt's halt miteinander und das hat richtig Laune gemacht. Wen ich aber rausheben möchte, weil es ist immer Mannschaft, ja. Und ich glaube, wo Deutschland am wenigsten Probleme hat, ist auf der Torhüterposition. Und da waren jetzt mit Strahlmeier und Jenicke zwei Torhüter dabei, die international noch nicht so die große Erfahrung haben und für die das Turnier enorm wichtig war. Und ich glaube, dass beide, Andi Jenicke hat ein Spiel gemacht und Dustin Strahlmeier hat zwei Spiele gemacht, dass die beiden tatsächlich überragend gehalten haben für die Nationalmannschaft da bei diesem Deutschlandcup.
Ja, ist richtig. Also alles perfekt, würde ich sagen, wiedergegeben. Wir haben natürlich gewisse Spieler penetriert, da hast du schon recht, aber weil es das auch wieder gibt eben, ja. Von der Leistung auf dem Eis und ein Tobi Rieder, fand ich, war ja auch ein Thema, so habe ich es zumindest gesehen, weil er über die letzten Jahre gar nicht so diese Bindung zur Nationalmannschaft haben konnte, aufgrund der NHL und Turniere, wo er nicht dabei war und Deutschlandcup, wo er sowieso dann nie dabei sein konnte. Und den jetzt mal so früh zu sehen, das haben wir auch angesprochen beim Turnier in Krefeld vor Ort, das war schon geil zu sehen, wie der so da reinflutscht und das irgendwie sofort funktioniert, weil er eben aber auch natürlich einfach ein geiler Eishockeyspieler ist. Ja,
der hat Wahnsinnsqualität, das hat man wieder gesehen. Und ich muss doch noch eins dazu sagen, der hat natürlich in den letzten Jahren vielleicht auch nicht so viel gespielt und das Selbstvertrauen nicht so wirklich aufbauen können. Und das haben wir auch erklärt. Jetzt in Schweden, da hat er natürlich wieder eine andere Rolle. Er hat mehr die offensivere Rolle, die offensivere Möglichkeit, spielt er Überzahl, weiterhin Unterzahl, seine Schnelligkeit hat er, die Scheibensicherheit. Und dann sieht man, wenn das Ganze ineinander übergeht, wie smooth, wie schön, dass das letztendlich auch ausschaut, wenn diese Spieler in ihrem Flow sind. Und das hast du zum Beispiel bei Rieder wirklich erkennen können. Das dritte Spiel, als er mit Nöbels und Pföderl gespielt hat, das hat echt ausgeschaut, als ob die drei Spieler zwei Jahre gemeinsam spielen. Weil sie auf dem Selbstvertrauen-Level sehr hoch schwimmen. Und das ist ganz, ganz oft der Unterschied. Bei Spielern auf diesem Niveau ist ganz oft der Unterschied, wenn sie wirklich erfolgreich sind, ist, wie sie sich selber fühlen und wo das Selbstvertrauen herkommt. Und du merkst das, wenn du die Spieler auch länger kennst oder wenn du sie auch persönlich kennst, merkst du es manchmal an der Körpersprache allein, wie sie rauskommen, wie sie sich verhalten, wie sie in Zweikämpfe reingehen und so weiter. Die kommen oft zum Teil gar nicht in Situationen rein, wo sie in einem Zweikampf blöd ausschauen würden. Weil es irgendwie von der Art und Weise, wie sie sich benehmen, von ihrem Mindset gar nicht so weit kommt. Und da bei den drei hast du es zum Beispiel sehr gut gesehen, dass die Spieler sind, die jetzt über Nöbels und Pföderl jetzt schon mal einen längeren Zeitraum, Strahlmeier ähnlich, wirklich heiß sind.
Ich lobe den Rick ja ungern, aber genau so eine Situation hat er ja dann rausgefiltert. Und ich glaube, die ist so ein bisschen weg von diesem, dass man nur Tore sieht, Tore analysiert. Wenn ich erinnern kann, Rick, diese eine Szene von Marcel Nöbels, wie er einen Puck dreimal verteidigt hat, was er da unter Druck für Pässe rausgespielt hat und so. Das war eine Einstellung, ich glaube, die war so ein bisschen symbolisch für Marcel Nöbels, für das Selbstvertrauen und für insgesamt die Nationalmannschaft, für die Art und Weise, wie sie gespielt hat dieses Wochenende.
Ja, absolut. Genau, das kann man zusammenfassen, dass da so eine besondere Attitüde mittlerweile ist, die sich von Marco Sturm über Toni Söderholm weiter so fortschreibt, diese Geschichte. Und das ist cool zu sehen als deutscher Eishockey-Fan, glaube ich. Und selbst wenn du dann mal verlierst, gibt es dem Fan, glaube ich, so eine ganz andere Connection zu seiner Mannschaft, zur Nationalmannschaft. Dann, Leute, lasst uns über die Liga reden. Die deutsche Eishockey-Liga. Und ich würde kurz vorne einmal über ein Thema reden, was ja vielleicht die meisten sowieso schon nervt. Mich nervt es auch, aber es bleibt ja nicht aus. Es nervt uns alle, dieses Coronavirus da und dementsprechend die Pandemie, die nach wie vor den Sport auch zum Teil überschattet. Jetzt sieht es wieder ein bisschen übler aus, muss man sagen, aufgrund der aktuellen Lage und auch aufgrund der politischen Beschlüsse, die kommen. Das betrifft selbstverständlich jetzt demnächst auch wieder den Sport in großen Teilen. Ja, wird schwer wahrscheinlich, ne? Basti, wie siehst du es, wenn man hört, dass vermutlich vor allem jetzt auch in Bayern, da kenne ich mich jetzt aus, weil ich gerade hier rumwohne, wieder der Beschluss kommen wird, 25% nur Auslastung der Eishallen. Das wird für den einen oder anderen sicherlich wirtschaftlich, aber auch in anderen Bereichen nicht einfach, das umzusetzen, ne?
Ja, definitiv. Und wir hatten dieses Thema ja schon mal 25% angedacht. Und wir wissen, dass die meisten Clubs das nicht mitgehen können bzw. wollen. Wollen auf der einen Seite nicht, weil es finanziell zum Teil ein Harakiri sein kann. Können auch nicht, weil du dir die Fans damit vergraust. Lass uns Beispiel Augsburg nehmen. Und ich glaube, dass viele bayerische Vereine, die es jetzt dann wahrscheinlich als erstes betreffen könnte, wieder vor leeren Rängen spielen werden, weil diese 25% Auslastung für die keinen Sinn macht, weil in Augsburg sind es, glaube ich, korrigier mich, 1250 oder sowas, die rein dürften.
Ja, knapp 1500.
Aber die haben
ja
viel mehr, die haben aber viel mehr Dauerkartenbesitzer und damit schließt du schon eine Gruppe aus, die halt eigentlich dazugehört. Und du kannst dann zwischen den Dauerkartenbesitzern nicht hin und her, ja, heute kommt ihr, morgen kommt ihr. Und dann sagen die lieber, ja, dann machen wir halt gleich zu und spielen vor leeren Rängen. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Für den Sport, für die Stimmung, die jetzt wieder gewachsen ist, wo alles sowieso vorsichtig war. Also das ist echt hart wieder. Das ist hart wieder, keine Frage. Ich glaube auch für die Spieler, wenn wir gesehen haben, wie anders Eishockey gespielt wird, auch mit der Stimmung auf den Rängen im Vergleich zur letzten Saison, man will sich es auch gar nicht ausmalen, da wieder in der leeren Halle zu sitzen.
Wirtschaftlich ist es halt brutal, weil die Planbarkeit, die man sich eigentlich erhofft hat, damit möglicherweise wieder ad absurdum geführt wird, beziehungsweise wegfällt, sagen wir es mal so. Und es ist natürlich auch so, oder es könnte so sein, man weiß es alles nicht, aber es kann natürlich sein, dass es länderabhängige Unterschiede gibt. Ja? Und damit kann auch sein, dass sich das wirtschaftlich anders verhält, wobei dann wieder ein Standort, nur weil er im anderen Bundesland ist, möglicherweise einen Vorteil hat oder einen Nachteil zu einem anderen Club hat. Und das macht es insgesamt schon schwierig für die Clubs, muss ich sagen. Also ich hoffe, dass es nicht so große Auswirkungen hat, aber man kann es einfach nicht sagen. Also ich mag es nicht vorher zu bestimmen.
Ja, ich glaube, das ist jetzt auch der Blick in die Kugel sozusagen. Aber während wir jetzt aufzeichnen, an einem Montag wird zum Beispiel in Bayern morgen eben nochmal ein Beschluss gefasst, den wir jetzt auch nicht vorhersehen können, aber da geht es natürlich dann in die Richtung mit hoher Wahrscheinlichkeit, über die wir gerade dann auch schon gesprochen haben. Also sehr, sehr schade, muss man ganz klar sagen, aber wir können es nicht ändern. Und die Frage ist natürlich dann auch irgendwann, und vielleicht kommen wir dann auch so langsam zu einer Mannschaft, über die wir heute auch sprechen wollen, ist, stellt sich die Frage auch, Aufstieg, ja, nein, Auf- und Abstiegsregel, meine Güte, stotter doch nicht rum. Das wäre die Frage, da wird schon auch hinter den Kulissen wieder ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen kleine Stimmung gemacht, im Sinne, müssten wir darüber diskutieren.
Weiß ich nicht, ob das hinter den Kulissen.
Habe ich mir sagen lassen.
Ob das wirklich besprochen wird oder ob das nur aktiv jetzt von ein, zwei DL-Ligisten aktiv angesprochen wurde, um es zur Diskussion zu stellen. Also nach meinem Rechtsempfinden, ja, also so viel wie ich verstehe, ist es rechtliche Abmachung zwischen zwei Ligen, die in der GmbH zusammengeführt sind. Damit ist der Vertrag hier GmbH Abschluss. Wenn einer den nicht einhalten möchte, kann der den nicht einseitig brechen. Also jetzt mal nur rechtlich gesprochen.
Ja.
Also selbst wenn sich von einer GmbH, also wenn die DL alle sagen würden, möchten wir nicht, müsste meines Verständnisses dann auch die DL 2 dazu sagen, das wollen wir auch nicht und dann kannst du es aufheben gemeinsam. Aber da müsste man gemeinsam drüber sprechen und ich weiß nicht, ob man da so weit ist momentan zum jetzigen Zeitpunkt und ob das vielleicht auch gleich der erste Schritt wieder sein sollte.
Man kann ja auch Thema. Andere Lösungen anstreben, je nachdem, wie die Saison dann weiter verläuft. Also ich glaube auch nicht, dass irgendwas dagegen spricht, jetzt zum Beispiel, dass man nochmal sagt, okay, wenn es dann Frankfurt wird, das einzige Team übrigens aus der DEL 2, das überhaupt aufsteigen kann, ja, dann spielen wir halt nächstes Jahr mit 16. Also ich glaube, man muss flexibel sein, einfach in allen Entscheidungen, die man trifft, auch in diesem Jahr. Und wir sehen es ja auch jetzt, die Saison kann für manche Teams mit einer längeren, kürzeren Quarantäne, das kann dir so nach unten ausschlagen, das kann dir für andere Teams nach oben ausschlagen, je nachdem, wen es trifft oder nicht. Das ist alles so unvorhersehbar.
Das ist echt. Ja. Also und das ist das Problem dieser sportlichen Gesamtfairness, finde ich. Ne? Ja, dass du, wenn du sowas sagen würdest, du würdest jetzt absteigen und du würdest aufgrund von irgendwelchen Corona-Thematiken absteigen, kann ja durchaus mal sein, ne? Wenn du es.
Du kannst es ja irgendwann nicht mehr zuordnen,
wo es herkommt. Und dann ist es so schwer zu sagen, sind wir jetzt eigentlich sportlich berechtigt abgestiegen? Waren wir so mies? Oder, ne? Und ab einem bestimmten Punkt fällt das halt raus. Und ich glaube, das macht es schwer, auch vielleicht für Fans dann zu akzeptieren, dass das eine grundlegende Regel sein soll.
Die Auswirkungen von Corona sind wirklich brutal auf die Teams zum Teil. Man sieht es, man hat es vor der Pause gesehen mit Iserlohn, man hat es gesehen mit Düsseldorf, die dann ihre Spiele verloren haben. Man sieht es jetzt nach der Pause, wo Mannheim getroffen ist. Ja. Null Punkte nach der Pause, seit sie ihre Kranken haben, bloß eine halbe Mannschaft. Und die sind wirklich tief aufgestellt, die sind wirklich stark aufgestellt und haben in diesen 2 Spielen 2-6 Tore. Das gleiche in Nürnberg, auch da
viel. Plus Champions League, Rick. Ja, plus stimmt. Champions League. Mannheim ist natürlich auch ganz bitter gewesen.
Zusätzlich Nürnberg, auch von Corona betroffen, vor allem in der Defensive, auch da 4-11 Tore. Also du merkst es dann ganz schnell und oft geht es auch gar nicht so schnell, dass wenn die zurückkommen, dass die dann sofort wieder ihre Leistung abrufen. Also das kann auch brutale Auswirkungen haben, die durchaus nicht nur kurzfristig sind für 2-3 Spiele, sondern auch längerfristig. Und jetzt reden wir noch gar nicht davon, dass Teams wie Düsseldorf und München ihre Spiele dann nachholen müssen und dadurch einen komplett engen...
Die haben teilweise 5 Spiele weniger aktuell.
Ja. Genau, dass sie den aufholen müssen, dann spielen sie mal 2-3 Spiele innerhalb von 2-3 Tagen. Also das kommt alles noch dazu. Und wenn dann nochmal was passiert bei einer Mannschaft, also das kann wirklich viele Auswirkungen haben, die schwierig sind.
Ja.
Und auch da, wenn wir nochmal vorgreifen, dann lass mal irgendwas eintreten, dass dann ein Team vielleicht die letzten 5, 6, 7 Spiele der Regular Season gar nicht mehr spielen kann, weißt du, und du dann kein Zeitfenster mehr hast, um irgendwas nachzuholen, das klafft ja so brutal auseinander.
Ja, genau. Und dann ist natürlich die Regel dafür da, dass du den Punktequotient hast, klar, aber es bleibt dabei, finde ich, dass es dann ab einem bestimmten Punkt eben diese ganze große sportliche Fairness dann nicht mehr haben kann. Also das ist meine Meinung. Ich glaube, ein Sportler will das auch normal anders. Wir können ja mal nachfragen bei einem Sportler.
Gerne.
Vielleicht auch eine Mannschaft, die das betreffen könnte, dieses ganze Thema. Und jetzt gehen wir mal so Richtung Stuttgart, schicken wir unseren Internetzug. Er fährt ein bisschen langsamer, weil die Internetleitung, die ich jetzt hier habe, nein, die ist Turbo. Wir gehen zu den Bietigheim Steelers und freuen uns über den digitalen Besuch von Konstantin Braun. Brownie, grüß dich.
Grüß euch. Hallo, grüß euch.
Hey.
Salve. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du Zeit hast.
Hast ja den ganzen Mist schon anhören müssen.
Ja, er war die ganze... Genau, wir haben ja eben schon so ein bisschen das Ganze durchschauen lassen, dass jemand zuhört.
Und der Tine war so heiß auf den Podcast, dass ich direkt 20 Minuten früher eingeklinkt habe.
Naja, an meinem freien Tag ist es eine schöne Abwechslung, euch mal zuzuhören.
Aber sag erst mal grundsätzlich, wie geht's dir? Wie ist die Lage im schwäbischen Raum?
Also mir persönlich geht's gut. Klar, die Ergebnisse könnten besser sein, aber ja, wir wussten, dass es eine schwere Saison wird und vielleicht haben wir auch einen zu guten Start hingelegt, dass die Erwartungen zu optimistisch waren, wie das angefangen hat, die Saison, dass wir jetzt so ein bisschen in der Realität angekommen sind, leider. Mhm.
Ja, weil ich das auch hier aufgeschrieben habe extra, du sagst gerade, der Start von den ersten 11 Spielen hattet ihr 6 Erfolge. Ich habe da nochmal geguckt, echt eine Tordifferenz von -4 und jetzt die letzten 11 Spiele nur 1 Sieg bei 10 Niederlagen und -31 Tordifferenz. Also da sieht man schon einen deutlichen Unterschied. Was machst du vor allem vielleicht, weil du es eben jetzt auch schon sportlich angesprochen hast, dafür verantwortlich? Kann ja nicht nur der Start gewesen sein, der einmal gut war.
Ach, ich bin mir gar nicht genau sicher, weil wir eigentlich gut arbeiten. Und aber wenn man das Spiel gestern ansieht, zum Beispiel, wir spielen ein gutes erstes Drittel und kommen im zweiten Drittel komplett davon weg. Also ich glaube, dass für viele die Umstellung von der zweiten in die erste Liga noch nicht abgeschlossen ist. Und man eben, wenn man wie ihr schon lange Eishockey guckt, weiß man, wenn man eine Führung hat, dann muss man es dann eben noch einfacher halten und bei den Dingen bleiben, die zum Erfolg geführt haben, dass man führt. Und davon kommen wir weg und dann sind so viele Scheibenverluste einfacher und dann bist du ungeordnet, ja.
Dennoch, Tine, bei euch ist natürlich schon auffällig und das ist auch gar nichts gegen Cody Brenner, der zum Teil richtig gute Partien spielt, finde ich. Seit dem Ausfall von Sami Aitokallio ist bei euch schon ein extremer Bruch drin.
Ja, ich meine, wenn du eine Mannschaft hast wie wir, dann brauchst du einen Torhüter, der dir jedes Spiel gewinnen kann, der halt auch mal den ein oder anderen Lapsus in der Defensive ausbügelt. Und der Cody macht einen super Job, aber für den Cody, das ist das erste Jahr in der DEL, das ist ein junger Torwart, der hat selbst, war lange verletzt Ne, wenn du dem also alle 6-7 Spiele einen reinwirfst, dann gewinnt er wie das erste in Köln zum Beispiel. Ne? Aber ja, da ist einfach zu wenig Zeit für ihn, glaube ich, um wirklich zu lernen aus den Fehlern und für uns einfach auch, dass wir schon unsicher aufs Eis gehen teilweise. Andere Jungs, manche Jungs vielleicht, ja.
Wenn du sagst, unsicher aufs Eis gehen, jetzt wäre es ja eigentlich anders gewesen. Am Freitag nach der Pause ist in der Aufstellung drin gestanden Nummer 1 Torhüter Aito Kallio. Dann ist er wieder runtergegangen nach so 7 Minuten beim Warm-up. Ich habe das Gefühl gehabt, das hat euch allen einen kleinen Dämpfer gegeben. Auch Brenner hat gesagt, hab danach im Interview, eigentlich habe ich gedacht gehabt, ich habe heute einen gemütlichen Tag draußen auf der Bank. Hat es mit der Mannschaft was gemacht? Habt ihr eigentlich darauf gewartet, dass so ein kleiner Neustart für euch ist mit eurem Torhüter nach der Pause?
Ja, natürlich war von allen die Hoffnung, dass nach der Pause wir auf so gut wie komplett wieder anfangen können. Klar, wir haben einen Dani Weißes verletzt und einen Guillaume Noh noch. Aber wir haben natürlich auch gehofft, dass unser Torhüter wieder spielen kann und haben uns auch darauf gefreut, dass er die ganze Woche trainiert hat und fit war. Und da war das schon so ein Nackenschlag. Aber ich fand eigentlich, dass wir in Köln nicht schlecht angefangen haben und bis zu dieser einen Strafe ein gutes Spiel gemacht haben und dann auseinanderfallen. Und das ist halt so das Problem. Wir wissen nicht, wie wir dann mit Rückschlägen komplett umgehen sollen.
Tine, sportlich ja, aber wenn man so das Umfeld bei Bietigheim anschaut, ist das ja alles komplett relaxed. Also das erlebst du ja selten beim Team, das jetzt so viel in Folge verloren hat, das auf dem letzten Tabellenplatz steht. Und euer sportlicher Leiter Volker Schoss sagt ja auch, ja, das ist so. Wir haben uns da auch drauf eingestellt und wir werden sicher keinen finanziellen Balanceakt jetzt starten. Wir werden, je nachdem auch wie lange Aito Kallio ausfällt, erstmal keinen Torhüter nachholen, sondern wir wissen oder wussten, was auf uns zukam und wir wissen auch, wie wir das handeln können. Das ist ja durchaus interessant. Erlebst du das auch irgendwie anders als bei anderen Clubs?
Ja, ich sag mal, ich habe jetzt keinen wirklich großen Vergleich. Ne? Ich war immer in Berlin, dann letztes Jahr in Krefeld und jetzt bin ich hier. Ich sag mal, die Art und Weise, wie hier umgegangen wird damit, ist positiv. Also es ist keiner, der irgendwie einen Panikknopf drückt oder irgendwie mit dem Finger anfängt zu zeigen. Es wird nach wie vor gut gearbeitet. Es liegt halt jetzt an uns auch mal, so ein Spiel wie gestern über die Runde zu bringen, ohne auseinanderzufallen.
Brauni, wenn ich mir das anschaue, muss ich sagen, du sagst, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, was es alles Positives gibt, wo man sich Energie holen kann, auch wenn die Ergebnisse nicht für euch sprechen. Aber was so ein bisschen konstant schwach bleibt, ist das Unterzahl. Ich bin ein bisschen überrascht drüber, weil normalerweise hat man gedacht gehabt, okay, am Anfang vielleicht hat es damit zu tun, dass einige Spieler vielleicht auch das Powerplay in der DL nicht können, sich vielleicht da einstellen müssen und so weiter. Aber auch dieses Wochenende, 4 Unterzahl Gegentore, die Quote ist echt nicht gut. Woran machst du das fest?
Ja, können wir die Frage überspringen?
Es wird in einem durchgesendet, hier ist alles live. Sorry.
Nein, ja, keine Ahnung. Wir haben immer gute Ansätze und dann ist es halt, wird die Scheibe nicht konsequent genug geklärt oder man ist dann doch irgendwie nicht nah genug dran und es fällt ein Gegentor. Es sind immer so die erste halbe Minute, die erste Minute passt es und dann kommst du nicht vom Eis oder der Block kommt nicht vom Eis, weil dann einfach die Scheibe nicht hart genug geklärt wird und dann fängst du dir wieder ein. Und dann ist einfach die Liga zu gut, um da nicht 100% die Scheibe rauszuschießen. Ne? Wir wissen alle, wie es ist, wenn du 60 Meter die Scheibe tief schießt, dann kannst du wechseln, kriegst neue Leute drauf und kannst wieder mit frischem Personal an die Arbeit gehen. Wenn du aber halt bis zur roten Linie die Scheibe kriegst und gerade im zweiten Drittel mit einem langen Wechsel kommst du halt nicht runter. Und da müssen wir uns einfach besser konzentrieren und härter dran arbeiten, dass wir eben die Scheiben, wenn wir sie haben, dann auch klären, dass eben erst gar nicht die wieder in die Formation kommen können direkt.
Ja. Wir haben jetzt gerade, wie du schon zugehört hast, hast du ja wahrscheinlich mitgekriegt, so über einen Abstieg gesprochen insgesamt und auch über das, was Corona für Auswirkungen hat. Wenn du jetzt mal drauf schaust, ihr seid momentan Tabellenletzter, wer würdest du sagen, sind eure direkten Gegner um den Abstieg? Wer sagst du, ist da so in Reichweite, wo man eigentlich davor kommen muss?
Oder um den Klassenerhalt.
Ja.
Man will ja die Klasse
Richtig.
Halten. Ja, genau.
So. Ja, also wir müssen ja 2 überholen. Ne? Also es reicht ja nicht, einen zu überholen, weil dann steigst du ja theoretisch momentan immer noch ab, weil er 2 absteigen soll, wenn Frankfurt aufsteigt. Ja, wir müssen die Mannschaften schlagen wie Schwenningen, die jetzt vor uns in die nächste Woche kommen. Wir müssen gegen Krefeld gewinnen. Wir hätten gestern Punkte holen sollen im optimalen Fall, weil die auf dem 11. sind aktuell und auch jetzt einen Abwärtstrend hatten, ne? Und wir haben uns dann wieder als Aufbaugegner präsentiert. Das sind die Spiele, die du am Ende Punkte holen musst. Ne, jetzt ob du, wenn du jetzt gegen Mannheim oder was, klar, das ist schön, wenn du da mal einen Punkt holst, aber das ist nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist wirklich eben, ja, die unten zu schlagen, die jetzt gerade auch mal vielleicht ein Formtief haben. Ja. Da tun wir uns leider schwer.
Ja, natürlich will man es sportlich lösen, das ist ja klar. Wir haben das ja auch gerade schon angeschnitten. Jetzt wird das ja auch von Seiten der Bietigheim Steelers überhaupt nicht forciert. Also da wird sehr defensiv mit umgegangen. Auch zum Thema, sollte man vielleicht die Auf- und Abstiegsregelung doch aussetzen, zumindest mal zur Diskussion stellen. Da kommt ja von euch nichts, sondern man lässt das auf sich zukommen erstmal. Das ist sicherlich auch richtig, glaube ich, weil man es eben sportlich lösen sollte. Darum geht es im Sport. Wie ist deine Meinung aktuell? Was ist dein Gefühl so mit diesem ganzen Corona? Hast du da eine Meinung zu, wie sowas bewerkstelligt werden sollte?
Also ich habe mich mit dem Thema eventueller ausgesetzter Auf- und Abstieg noch überhaupt nicht befasst. Ne? Für mich ist es nach wie vor die Regel, wenn Frankfurt DL2-Meister wird, steigen zwei Mannschaften ab. Ja. Und um halt sportlich nicht abzusteigen, musste halt 13. sein. Das ist das, was ich nach wie vor mit jedem Spieltag, so bereite ich mich drauf vor. Mit Corona ist halt, wie es ist. Ne? Wir haben einen Punktequotient, wir haben dies, wir haben das. Ob alles dann dadurch fair ist oder unfair ist oder für wen es fair ist, ist jetzt mal, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin einfach froh, dass wir überhaupt spielen können. Und ob das dann am Ende die eine Mannschaft mit 53 Spielen die Klasse hält oder mit 50 Spielen die Klasse hält oder eine mit 56 Spielen halt absteigt, dann ist es halt so. Wir haben wenigstens überhaupt gespielt und wir haben es geschafft, mit Zuschauern zu spielen bis jetzt und hoffe, dass wir weiterhin mit Zuschauern spielen. Und ob du dann aufsteigst, absteigst, ich glaube, aktuell sollten wir alle froh sein, überhaupt den Beruf ausüben zu können mit Zuschauern.
Ja. Tine, auch wenn es anders kommt, und das klingt tatsächlich auch ja, einfach sehr nach Lust auf Eishockey. Du bist jetzt Kapitän zum ersten Mal in deiner Karriere, auch von so einer Mannschaft. Man hat schon das Gefühl auch, dass du sehr viel außenrum ausblenden kannst gerade und einfach Spaß am Sport wieder hast. Wie wichtig ist das denn für dich persönlich auch?
Ja, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich schon immer gesagt habe, wenn es irgendwann mal keinen Spaß mehr macht, dann hänge ich die Dinger an den Nagel. Ne? Und ich habe eine schwere Zeit hinter mir und das hat jetzt bis jetzt erstmal gedauert, überhaupt wieder körperlich wie mental in der Verfassung zu können, um das Eishockey spielen zu können, das ich gerne spielen möchte. Und bisher klappt es ganz gut. Ich bin körperlich in einer guten Verfassung, mental genauso. Das Umfeld hier macht es mir leicht und dann, ja, wenn die Ketchupflasche mal auf ist, ne, dann wissen wir alle, was dann passiert.
Wir wollen jetzt mal ganz kurz ein bisschen so in Zahlen auch bringen. Du hast die zweitmeiste Eiszeit mit 24,26 pro Spiel der deutschen Eishockey-Liga, gehörst zu den Top 10 Verteidigern der Liga. Wie stolz bist du vielleicht auch drauf, dass du den Weg jetzt persönlich, jetzt nehmen wir nur mal persönlich wieder so genommen hast. Du hast ja letztes Jahr in Krefeld auch ein schwieriges Jahr gehabt. In Berlin warst du erst, da haben sie dich wieder weggeschickt. Das ist ja auch nichts, was man sich eigentlich so wünscht.
Ah, nein, aber im Nachhinein würde ich sagen, war das für meine persönliche Entwicklung absolut die richtige Entscheidung, da auch mal aus der Komfortzone rauszukommen, mal was Neues zu sehen, mal neue Organisationen kennenzulernen. Ich habe meine ganze Karriere nur in Berlin gespielt und es ist einfach schön gewesen, mal was Neues kennenzulernen und hierher zu kommen. Ich habe mich ja bewusst für die Bietigheim Steelers entschieden, war bei einem Aufsteiger die ganze Situation mal von der anderen Seite zu sehen. Ich habe mein Leben lang oben Meisterschaften gespielt, außer jetzt das letzte Jahr. Aber jetzt mal eben von die Dinge anders zu betrachten, das tut mir gut. Und klar bin ich stolz, dass ich meiner Mannschaft helfen kann und halt mir bei mir persönlich auch wieder gut läuft.
Du hast auch mal gesagt, da haben wir uns, glaube ich, unterhalten, dass es schon nett ist, dass du jetzt wieder so einen Club hast, wo das Persönliche und Familiäre tatsächlich im Vordergrund wieder steht. Weil du auch sagst, immer um Meisterschaften gespielt und jetzt ist das eben das komplette Gegenteil. Ist das auch wichtig für dich, dass du sagst, hey, das ist wieder eigentlich Eishockey in seiner reinsten Form?
Ja, absolut. Das ist das Eishockey, wie ich das vor zig Jahren kennengelernt habe. Und das ist das Eishockey, das ich liebe. Ne? Ich meine, jeder Spieler, der in einer gewissen Generation aufwächst, lernt es anders kennen und ich habe es halt damals so kennengelernt. Und für mich ist es einfach das, was ich liebe und was ich schätze. Und deswegen, vielleicht funktioniert es auch deswegen so gut, weil es einfach ein kleiner Club ist. Jeder kennt jeden, du weißt, wo jeder Ordner steht, man kennt sich und vielleicht funktioniert es jetzt auch wieder gut, ja.
Ja, wie so ein Gallier.
Ja, genau.
Und am Schluss sitzt man zusammen, grillt das Wildschwein und Trubadix spielt auf der Hand.
Also ähnlich, bei uns gibt es kein Wildschwein, bei uns gibt es dann aber Abendessen nach dem Spiel in der Kabine, da sitzt man auch noch zusammen. Also es ist einfach sehr familiär, man macht viel miteinander, es ist so... ja, wie als ich mit 18, 19 angefangen habe, fühle ich mich gerade wieder.
Eine Frage habe ich, Brauli, du hast dich sehr geöffnet, was deine private Vergangenheit betrifft. Du hast im September nochmal ein großes Interview in der Sportbild gemacht über deine Zeit mit Depressionen und in der Entzugsklinik. Nachdem du das jetzt alles ausgesprochen hast, also erstmal Hut ab vor dem Mut, dass du das überhaupt gemacht hast, also das finde ich großartig. Nachdem du das jetzt alles ausgesprochen hast, ist da vielleicht auch ein bisschen ja, Last vom Herzen gefallen?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja auch schon vor Jahren gesagt, als ich das erste Mal wegen Depressionen weg war, dass ich da auch so einen gewissen idealistischen Gedanken dahinter habe, vielleicht jemanden zu erreichen, der sich helfen lässt, blablabla. Und jetzt habe ich einfach lange selbst das für mich sortieren müssen, um darüber sprechen zu können. Deswegen kam das auch jetzt erst, weil ich mich jetzt erst in der Lage gefühlt habe, das so offen und ehrlich auszusprechen, wie es halt war, um halt mit mir selbst auch ein gutes Gefühl zu haben dabei. Aber klar, mir ist es wichtig, dass die Leute meine Geschichte kennen, weil das ist ein Riesenteil von mir. Viele fragen, viele wollen es wissen und dann macht man das halt einmal jetzt und dann ist auch wieder gut.
Weil du das gerade sagst, da frage ich mich so, wie ist die Zeit auch zu vergleichen? Weil du es gerade ja so sagst, für mich ist es vielleicht im Bietigheim wie so eine Art Neuanfang, so ein Restart. Du hast gerade sowas gesagt, wie ich fühle mich wieder wie mit 18 in dem Verein jetzt. Ist das auch ein Unterschied in der Art und Weise, auch weil du es vielleicht angesprochen hast, wie man früher Eishockey betrieben hat, auf eine ja, sportlich großartige Art und Weise, weil ihr unfassbar erfolgreich wart. Du bist ein Meister-Eisbär, ne? Also du hast da legendäre Schlachten mitgeschlagen, ja. Aber das impliziert ja auch immer ein Stück weit Druck, ne? Man muss das immer wieder bestätigen oder möchte es und man möchte vom Platz 1 ja nicht runter und jetzt ist das so eine ganz andere Perspektive. Wie ist das eben, weil du das auch vielleicht nach außen gebracht hast, wie kannst du da jetzt auch nach außen mit der Situation ganz anders umgehen und wie spricht man sich da auch selber?
Ja, also im Mannschaftsintern war ich ja schon immer sehr, sehr ehrlich darüber. Also die Jungs, klar, die stellen auch ihre Fragen und da antworte ich auch offen und ehrlich. Aber ja, es war weniger, dass ich für mich irgendwas sportlich daraus ziehen will, sondern einfach nur zu sagen, okay, passt auf, das ist meine Geschichte und ich will, dass die Leute das wissen. Und immer noch dieser idealistische Gedanke, vielleicht gibt es einen Sportfan, der sagt, ich habe da vielleicht ein Problem oder ich kenne jemanden oder wie auch immer und der lässt sich aber nicht helfen und das ist einfach da jemanden erreichen. Das ist der Hintergedanke, ganz einfach. Ich bin der Idealist.
Sehr schön. Ich finde es toll. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß,
absolut.
Da muss man mutig sein, den Schritt zu machen. Man muss sich auch selber sortieren, dass man erstmal selber so weit ist.
Genau.
Das ist richtig. Das hatte er gerade
sehr gut.
Genau. Hut ab auf jeden Fall, ja. Tine.
Danke.
Gute Saison noch dir und viel Spaß.
Ja, und danke, dass du mehr als das Interview mitbekommen hast von diesem Podcast, dass du schon vorne dabei warst, sozusagen als Zuschauer. Das haben wir ja auch nicht so oft in einem Podcast. Also,
immer wieder gerne, Jungs.
Ja. Also, mach's beste gut. Grüße, Maradio
und Beitreten, alles Gute. Alter Gallier.
Danke dir. Ciao.
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 So, jetzt muss Goldi, was stöpselst du jetzt an meinem Computer hier rum?
Weil dein Akku gleich leer ist, mein lieber Freund. Und da verlieren wir den anderen Kollegen in der Leitung.
Woher willst du wissen, wie lang mein Akku hält?
Das sehe ich doch da oben.
Ja, der ist noch nicht mal rot.
So wie deine Birne.
Ja.
Vorsicht. So. Vorsicht. Schau, der Ricky ist so aufmerksam.
Jetzt sind wir wieder zu dritt. Ja, interessant, da zuzuhören. Und das sind auch spannende Themen und man muss da sagen, ganz wichtige Themen, gesellschaftlich wichtige Themen.
Absolut.
Und von daher cool, dass er das anspricht und da hat er schon recht, es bedarf dieser Art und Weise, sich zu äußern, damit eben, wie er sagt, auch Menschen das mitkriegen, weil viele haben einfach Schiss. In der heutigen Gesellschaft ist das ein schwieriges Thema nach wie vor. Finde ich auch echt Weltklasse.
Und in der Tat kann ich auch nachvollziehen, wenn er sagt, er macht das ja nicht für den Sport, sondern er macht das für sich als Person.
Klar.
Aber ich glaube natürlich, wenn du als Person klarer wirst, kannst du auch bessere Ergebnisse in deinem Beruf liefern. Und insofern bedingt vielleicht das eine das andere. Also in der Form. Ich muss sagen, es ist wahnsinnig mutig, da so rauszugehen. Aber ja, das kannst du, glaube ich, auch erst schaffen, wenn du selber mit dem Thema so weit durch bist. Also das ist total spannend.
Ja, ja, aber man sieht es ja tatsächlich auch, ja, weil sportlich spielt der Tine überragend.
Ja, wieder, absolut. Also ich meine, insgesamt Bietigheim, ich glaube schon, dass sie ein bisschen aufpassen müssen. Also jetzt sind sie da hinten, ja, drin. Als Aufsteiger, wenn du einmal hinten drin bist und jetzt dann möglicherweise eher abgehängt wirst, dann wird es echt schwer, wieder ranzukommen. Weil den richtigen Run aufzubauen, das ist natürlich schon sowas. Und momentan spricht natürlich die Kurve einfach nicht für Bietigheim nach den 11 Spielen mit nur einem Sieg, den vielen Gegentoren und jetzt ein Schnitt von 0,81 Punkte durchschnittlich pro Spiel. Also sie müssen einfach schauen, dass sie dranbleiben. Und ich sehe es auch so, ich schaue immer wieder drauf, manchmal denke ich mir, ah, die spielen echt gut. Und dann finden sie aber Wege zu verlieren. Mhm. Und das Unterzahl wird nicht besser. Und da ist natürlich schon eine Frage, ist das die Qualität? Aber wenn es die Qualität ist, ja, also er hat recht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht und vor allem, wie es gegen die direkten Gegner, ja, weitergeht. Weil so wie Schwenningen jetzt, die haben ja ein sehr, sehr gutes Wochenende gehabt unter dem neuen Trainer Kreuzer.
Genau, Kreuzer und Zische an der Bande und die haben, glaube ich, 7 Wochen gewartet, um mal wieder so ein 6-Punkte-Wochenende zu haben. Das haben sie jetzt geholt. Das kommt für Bietigheim dann auch zur falschen Zeit, wenn man so will, ne? In dem Moment, wo du gerade auch eine Niederlagenserie hast. Auf einmal wechselt der Kontrahent den Trainer und kriegt einen neuen Schub vielleicht.
Ja, aber du kannst, muss ganz ehrlich sagen, du kannst nicht auf den Gegner schauen, du musst auf dich selber schauen. Und Ingolstadt ist zum Beispiel auch so ein Thema, da haben wir lang drauf geschaut. Da kommt auch unser neuer nächster Gesprächspartner her, deswegen leite ich mal so
vorsichtig. Wollte ich sagen, Geschäftsführer.
Ich rede, ist Wahnsinn. Aber die haben jetzt auch nach der Pause und auch schon vor der Pause so einen leichten Run aufgebaut. Und das meiner Ansicht nach, nur weil sie ein bisschen konsequenter in der Defensive spielen, weil sie da ein bisschen mehr Stolz reinlegen, weil sie vorm Tor besser arbeiten, weil Reich jetzt gut spielt im Tor und jetzt auch klare Nummer 1 ist und deswegen in der Kombi das eigentlich momentan in Ingolstadt ein bisschen besser funktioniert.
Dann würde ich sagen, holen wir doch unseren Gesprächspartner vom ERC Ingolstadt mal rein.
Nach der Pause auch beide gewonnen, beide Spiele.
Ja, und vor allem der Mann war auch beim Deutschlandcup
dabei. Ja, da können wir im Deutschlandcup noch mit ihm sprechen.
Können wir alles wieder abdecken.
Ja, und er sollte uns jetzt hören. Fabio Wagner vom ERC Ingolstadt. Fabio, hörst du uns?
Ja, ich höre euch.
Ja, super. Mich. Ja, absolut. Blendet. Servus. Schön, dass du Zeit hast. Wir waren gerade schon bei deinem Team. Glückwunsch noch zu gestern. Wir zeichnen montags auf. Von daher habt ihr am Sonntag auch gewonnen. Und Glückwunsch natürlich auch zu diesem, ja, heroischen, abgefälschten Ding. Ja, wir haben gehört, du hast getroffen. Ich habe es mir auch angeschaut. Slapstick. Egal wie, das Ding geht auf deinen Account.
Ja, das stimmt.
Genau.
Nee, aber es.
Du ganz kurz, bevor wir über Ingolstadt sprechen, auch nochmal von dir vielleicht ein Flashback, weil wir zu Beginn dieses Podcasts über die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gesprochen haben und den Deutschlandcup. Wir haben natürlich das Ganze komplett abgefeiert, richtigerweise. Wir haben uns ja noch ganz kurz dann auch am Flughafen gesehen. Wie war der Tag danach? Also mit was für einem Gefühl, wenn man so weiß, du, lief eigentlich echt bombig mit der Nationalmannschaft. Wie war so das Zurückkommen und auch vielleicht das drüber nachdenken am nächsten Tag?
Ja, war natürlich sehr gut. Ich glaube, wir waren alle sehr happy, haben uns sehr gefreut über den Turniersieg. Und ja, da fliegt man gerne heim, glaube ich, mit zum Turniersieg. Und es gibt einen auch, glaube ich, dann auch persönlich allen mehr Selbstvertrauen dann auch noch.
Fabio, nimm uns doch mal ein bisschen mit, vielleicht so in die Stimmungslage bei der Nationalmannschaft. Was macht das Ganze mittlerweile so besonders? Weil es immer heißt, die Stimmung bei der Nationalmannschaft ist super und jeder kommt so gerne. Was macht das aus?
Ja, ich glaube, das ist einfach, glaube ich, auch das Drumherum. Ich glaube, es fängt vom Trainerstaff an bis zu den Physios, Teammanager, Betreuer. Ich glaube, alle machen einen super Job. Und ja, da können wir uns alle super eigentlich nur aufs Eishockey konzentrieren, was, denke ich, auch sehr wichtig ist. Und darum kommt man ja sehr gerne zur Nationalmannschaft und macht einfach sehr viel Spaß. Jeder, glaube ich, erfüllt seine Rolle. Und ja, und wir verstehen uns in der Mannschaft super. Und ja, wie gesagt, macht extrem viel Spaß, immer zur Nationalmannschaft zu kommen.
Lass uns tiefer gehen. Also ich würde es gerne ein bisschen tiefer verstehen, Wagschi. Du bist ja auch schon länger dabei. Ich habe das Gefühl, wenn ich drauf schaue, die Nationalmannschaft hat sich weiterentwickelt, ist reifer geworden von der Spielweise her, hat deutlich mehr Selbstvertrauen, hat Antworten auf Gegebenheiten wie bei beispielsweise Russland, ihr seid nach 10 Minuten 0-2 hinten, ihr bleibt aber ruhig, ihr fallt nicht auseinander, sondern ihr dreht das Spiel. Gegen die Schweiz geht ihr rein, ihr nehmt denen die Geschwindigkeit, kommt mit eurem Spiel durch. Kriegt ihr das auch so mit und kannst du da irgendwie erklären, woher dieses Selbstverständnis dieser Qualität kommt?
Ja, ich glaube, es ist einfach, weil wir viele Spiele mit internationaler Erfahrung hatten oder dabei hatten. Und da glaube ich auch, dass der Toni eigentlich auch da immer so auf der Bank oder vorm Spiel oder in der Drittelpause eigentlich immer die richtigen Worte findet und die richtigen Antworten. Und ich glaube, das haben wir eigentlich als Team jetzt immer sehr gut dann umgesetzt auch. Und was uns eigentlich auch immer auszeichnet, dass wir jetzt eigentlich immer, wie du schon angesprochen hast, in so Situationen, wo wir jetzt, meine ich mal, 2-0 hinten waren, die ersten 10 Minuten, dass wir trotzdem ruhig bleiben, an unserem Gameplan festhalten und ja trotzdem versuchen, dass wir einen Weg zurück ins Spiel finden.
Fabio, darf ich da nochmal nachhaken? Was ist denn so eine Ansprache dann vom Toni? Geht es da auch darum, dass der sagt, egal gegen welchen Gegner, hey Jungs, wir gehen hier nicht in ein Spiel, um gut auszusehen, sondern der Anspruch der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ist es mittlerweile, gegen jeden Gegner zu gewinnen. Ist das zum Beispiel ein Ding, das euch jetzt seit Jahren irgendwie so begleitet und an das man dann irgendwann auch mal glaubt und weil man dann auch weiß, man hat mittlerweile spielerisch definitiv die Mittel dazu?
Ja, denke ich schon. Das war auch beim Deutschlandcup so. Ich glaube, vom Turnier gab es eine Ansprache vom Toni und dann hat er gesagt, ja, wir sind hier, um den Deutschlandcup zu gewinnen und nicht einfach eine gute Zeit zu haben, sondern ich glaube, wir wollten auch als Mannschaft den einfach gewinnen, die Spiele gewinnen. Und ich glaube, wenn man den Willen hat, dann gibt jeder eine Einzelne auch, zeigt sich von seiner besten Seite und das macht eigentlich auch viel aus.
Jetzt steht ja ein sehr, sehr großes Turnier an. Olympia. Erstmal, vielleicht von dir aus gesehen, wie schätzt du deine Chancen ein? Wie groß ist der Traum von dir, bei Olympia dabei zu sein?
Ja, ich glaube, der Traum ist riesig. Und ja, es wäre sehr toll, da dabei zu sein. Aber ehrlich gesagt, ich mache mir eigentlich nicht so viel Gedanken. Ich will einfach im Verein mich von der besten Seite zeigen, mein Spiel zu spielen und alles andere liegt in der Hand vom Toni. Und ja, wie gesagt, aber es wäre ein Riesentraum und ja, wäre natürlich toll, da dabei zu sein.
Aber jetzt muss ich schon kurz nachfragen. Ja. Du wirst ja doch Gedanken machen, wirst mal die Positionen alle durchgegangen sein und wirst mal sagen, so okay, ja, so schaut's aus. Insgesamt, wenn du den Kader mal so durchgehst bei Olympia, würdest du sagen, das ist vielleicht der beste Kader von der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft ever? Wenn der so komplett spielen kann, mit Anne Eleceller, mit allen Spielern?
Ja, auf alle Fälle würde ich schon so sehen. Ich glaube, im Sturm ist, glaube ich, unglaublich. Ich glaube, da könnte man wahrscheinlich zwei Mannschaften aufstellen. Und ja, ich glaube, in der Verteidigung sind wir auch gut besetzt und im Tor sowieso. Aber ich schaue jetzt da nicht, was möglich wäre, weil ich glaube, es sind ja noch 2,5 Monate hin, von daher kann noch viel passieren und ja, aber für mich wäre es, wie gesagt, wäre es ein Riesentraum, da dabei zu sein.
Ja, nur noch zwei
Luren muss man schon, Fabio, ja, ja.
Bisschen luren, genau, aber Moment, ich lasse dich da jetzt auch nicht raus. Da beißen wir uns kurz fest jetzt, Fabio, weil du gerade auch gesagt hast, ich kann ja eigentlich nur oder ich will halt in der Mannschaft, in dem Fall in Ingolstadt, irgendwie das Beste abrufen und das beste Eishockey spielen. Aber das ist ja schon auch dann eben in der Saison nochmal was anderes, wo Olympia ansteht. Weil da will man vielleicht dann nicht, dass du sonst 99,9% gibst, ja, sondern sagen wir andersrum positiv gesprochen, jetzt willst du vielleicht 100,1% geben, weil das könnte möglicherweise über eine Saison vielleicht für den Bundestrainer ja doch einen Ausschlag geben. Also ganz ehrlich, im Hinterkopf hat man es doch. Ist ja nicht so, als wenn man es wegdrücken kann. Also das wäre ja auch schlimm als Sportler, finde ich. Oder anders gesprochen, es ist vielleicht auch eine Stärke, es wegzudrücken, aber es trotzdem zu wollen und das andere erst die Hauptaufgabe zu machen und dann möglicherweise daraus.
So hätte ich interpretiert.
Ja, weil du immer den positiven Angang nimmst. Ja, ja. Der Goldmann ist ja so ein Motivationstrainer. Sorry, dass ich jetzt nochmal dazwischengrätsche. Aber du darfst jetzt gerne sagen, wie du es siehst, von dem, was ich habe versucht, in langen Worten gerade zu erklären.
Ja, ich will jetzt nicht lügen. Klar, man ist im Hinterkopf, aber. Es gibt natürlich auch mal Spiele oder Phasen, wo es nicht so läuft. Und da will man sich jetzt auch nicht so zu viele Gedanken machen, ja, kann es jetzt Ausschlag geben für die Olympia-Teilnahme sein, sondern einfach sein Spiel spielen und einfach sich von Spiel zu Spiel schauen und nicht schon zu weit schauen. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig einfach.
Aber Fabio, weil du es selber ansprichst, dann lass uns doch mal zu Phasen kommen, in denen es nicht so läuft. Das war durchaus eine Phase beim ERC Ingolstadt zu Beginn dieser Saison und das hat sich tatsächlich auch gewandelt. Wir wollen von dir wissen, warum ist das so?
Ja, ich denke, wir haben eigentlich viele Spiele einfach einfach hergeschenkt. Zu einfach durch individuelle Fehler, einfach durch zu schlechte wahrscheinlich Defensivleistung. Und ja, und dann war halt einfach in der Phase gar kein Selbstvertrauen mehr da. Und das haben wir eigentlich die letzten 10 Spiele haben wir das eigentlich immer mehr wieder zurückbekommen. Und ja, wie gesagt, jetzt fallen auch die Tore einfacher vorne rein. Wir spielen hinten einfach konsequenter und stabiler. Und ich glaube, es macht einfach ausschlaggebend war einfach das Selbstvertrauen von jedem Einzelnen. Das ist momentan ziemlich hoch und daran geht es anzuknüpfen in den nächsten Spielen.
Wenn man sich die letzten 6 Spiele anschaut, dann habt ihr 5 Siege mit nur 11 Gegentoren geholt. Jetzt gehe ich nach der Pause mal rein, weil ich finde, nach der Pause ist immer sehr interessant, wie Mannschaften starten, weil das ist so ein geistiger Neuanfang, wenn es eine Mannschaft schafft. Jetzt seid ihr da im ersten Spiel 1-0 durchgekommen, es war ein harter Kampf, da habt ihr defensiv vorm Tor sehr gut gespielt gegen Bremerhaven und habt euch 7-2 freigeschossen gegen Nürnberg. Kann das wirklich so ein Freischießen sein? Ist da jetzt in den letzten Spielen, wie du es gesagt hast, sehr viel richtig gelaufen, hat sich da mal kanalisiert und so ein bisschen, ja, jetzt so mit dem Selbstvertrauen so ein bisschen der Freiheit gekommen?
Ja, auf alle Fälle. Ich denke, wir haben eigentlich Spiele gehabt, wo wir eigentlich den Gegner, würde ich jetzt sagen, dominiert haben, aber einfach deutlich mehr Torschüsse hatten, aber einfach nicht die Chancen genutzt haben. Und jetzt momentan, ausgenommen jetzt vom Bremerhaven-Spiel, gehen die Dinge einfach jetzt leichter irgendwie rein. Und auf alle Fälle war das jetzt auch im letzten Spiel ein bisschen auch wichtig fürs Selbstvertrauen, dass einfach die Dinge einfach reingehen und ja, dass wir auch defensiv ist das Selbstvertrauen da, dass man einfach stabil steht und ich meine, der Reich Kevin hält auch super die letzten Spiele und es gibt uns natürlich, uns Verteidigern und Stürmern auch mehr Selbstvertrauen einfach oder mehr Sicherheit.
Fabio, du bist auch Kapitän der Mannschaft und wenn es nicht so läuft, was hat denn der Kapitän Fabio Wagner da in der Mannschaft zu sagen gehabt? Was war deine Aufgabe, auch um aus diesem Slump rauszukommen?
Ja, ich bin jetzt nicht der Typ, der jetzt die großen Reden schwingt. Ich glaube, das darf man sich jetzt auch nicht verstellen, nur wenn es mal schlecht läuft. Aber wenn die Situation passt, dann will ich auch habe auch die richtigen Worte gefunden. Aber es ist wichtig für mich, einfach als Vorbild weiter voranzugehen. Sei es im Training, sei es im Spiel. Einfach mithelfen. Ich meine, wenn es gut läuft, dann kann jeder am Kahn ziehen, aber wenn es schlecht läuft, zeichnet sich auch aus, dass man da versucht, die Mannschaft da rauszubringen und einfach als gutes Vorbild voranzugehen.
Plato hat gesagt zu dem Zusammenhang, wise men speak when they have something to say, foolish because they have to say something.
Das ist richtig.
Genau.
So, eine Frage habe ich noch.
Und also zwar, einfach übersetzt, Quatsch nur, wenn es wichtig ist.
Könnte man auch so sagen.
Und Inhalt hat.
Hat er Plato so nicht gesagt.
Ja, aber ich wollte den Plato einfach mal so ein bisschen ins Neudeutsche übersetzen.
Ja.
Weil der ist ja schon ein bisschen älter, der Kollege.
Jetzt kannst du dich selber einordnen, wo du jetzt gerade dazugehörst bei Plato zur ersten.
Nur weil du den Transfer einfach in die Jugendsprache nicht gepackt hast, ist das nicht mein Problem.
Tiger, chill mal der Base, ey.
Oh, so. Jetzt kommt der wieder.
Also, jetzt klettert ihr ja, komm, Wagschi, wir gehen wieder zurück zum Sportlichen.
Ja.
Jetzt klettert ihr ja schon langsam in der Tabelle, weil ihr echt besser spielt. Was glaubst du, ist das Potenzial von euch als Team?
Sehr philosophische Frage, toll gestellt.
Ja, Sky is the limit, oder? Aber ich glaube, wir haben eine sehr gute Mannschaft. Also ich glaube, unser Ziel sollte schon sein, unter den Top 5 zu gehören in der Liga. Und ich meine, es sind jetzt noch viele Spiele in der Saison und ich glaube, wir müssen uns weiterentwickeln. Aber das Potenzial haben wir auf alle Fälle.
Hat ja auch mit der letzten Saison vielleicht zu tun, ne? Irgendwie dieses Blutlecken,
ja,
nah dran gewesen Fälle. Zu sein, Nein. Ist auch ein Punkt, oder?
Ja, auf alle Fälle. Nee. Playoffs geht es ja wieder von null los. Und wie ich schon gesagt habe, sind noch viele Spiele. Aber klar, war geil, am Halbfinale mal wieder zu stehen. Und es wäre schön, wenn es dieses Jahr wieder klappt oder sogar noch weiter. Aber bis dahin. Ist noch viel zu spielen.
Ist noch viel Eishockey im Olympia-Jahr, ja. Fabio, genau. Super, dann lieben Dank für deine Zeit.
Danke euch.
Beste Grüße nach Ingolstadt und ja, bleibt gesund, gute Saison, hoffentlich mit Zuschauern, wenn es irgendwie geht. Und das macht euch ja logischerweise und uns allen ein bisschen mehr Spaß.
Ciao, danke.
Danke, Jungs.
Ciao, Fabio. Servus. Ciao. So, jetzt müssen wir nochmal kurz zurückkommen, glaube ich, zur Liga im Allgemeinen, oder? Wir waren schon ganz unten, wir waren ein Stück weiter oben, jetzt mit Ingolstadt, die so im Flow sind. Da kann man auch mal sehen, wie sich sowas innerhalb einer Saison so schnell ändern kann, ne?
Ja.
Da war auch schon so ein bisschen wahrscheinlich Druck auf Doug Shedden und auf einmal kriegst du einen Turnaround und die Mannschaft spielt, wie sie vielleicht spielen kann und spielen sollte. Immer wieder interessant, dieser Sport mit diesen verschiedenen Dingern zwischen den Schultern bei den Menschen, das ist spannend.
Ich meine, auch Schwenningen jetzt nach der Pause, 2 Siege, 4:2 Tore, da hat Görz 3 Tore geschossen, 2 Powerplay-Tore dazu. Küpper hat überragend gehalten, weil Eriksson kurzfristig erkrankt, mit Corona noch raus ist. Der ist sowieso eigentlich, persönlich tut mir das immer leid, dass der so wenig Einsatzzeit bekommt. Ich finde ihn eigentlich einen guten Torhüter, aber er hat natürlich mit Eriksson wirklich einen sehr, sehr guten Mann vor sich. Mhm. Hat zuvor eigentlich nur 3 Spiele gespielt, aber hat da eigentlich eine gute Fangquote gehabt. Insgesamt bin ich bei Schwenningen sehr gespannt, weil wer normalerweise so ein bisschen die Teams verfolgt, die Sumpla trainiert hat, da muss man schon ganz klar sagen, die sind gut trainiert. Also die sind normalerweise sehr fit und es gibt oft im Nachhinein einen positiven Effekt bei diesen Mannschaften. Also normalerweise wären Sundplatz-Teams in der zweiten Saisonhälfte besser als in der ersten Saisonhälfte sind. Das wollte ich damit sagen. Und da bin ich gespannt, ob sich das auswirkt und er gar nicht mehr da ist, sondern ob das grundsätzlich was ist, das wo sich auswirkt. Und dann dazu noch zusätzlich dieser Trainereffekt kommt, dass jemand Neues da ist, die Mannschaft quasi sich wieder neu beweisen muss und dann beides einhergeht und so Schwenningen steigt. Also jetzt haben sie mal 2-mal gewonnen, am ersten Wochenende 6 Punkte geholt, aber ich bin gespannt, wie das bei denen weitergeht.
Ja gut, so neu ist das ja dann nicht, ne? In dem Moment, wo der Sportdirektor sozusagen die Trainerposition übernimmt, weil er ja die ganze Zeit die Mannschaft ja auch zusammengestellt hat, weil er ja die ganze Zeit die Mannschaft beobachtet, im Training sieht. Ja. Also die Bindung ist ja schon, der Blick auf eine Mannschaft ist was ganz anderes, als wenn jetzt jemand von außen kommt, der sich vielleicht auch mit der Liga beschäftigt, aber sag mal, ein internationaler Trainer würde jetzt kommen und würde sagen, okay, ich möchte das so und so spielen, aber wahrscheinlich hat der Christoph ja von seiner Denke sowieso schon immer klar gewusst, in Absprache mit dem Trainer, was eigentlich rauskommen soll.
Ja, aber trotzdem ist es so, dass hinter der Bank, du musst das ja aus Spielersicht sehen, wenn ich der Spieler bin, entscheidet jetzt gerade jemand über meine Eiszeit ein neues Gesicht hinter der Bank.
Ja.
Und dem muss ich erstmal zeigen und auf der Bank überzeugen, im Spiel. Da bist du viel näher dran. Du kannst es nicht vergleichen mit oben von der Tribüne, weil gewisse Sachen, was in der Kabine vorfallen, kriegt der nicht mit.
Stimmt.
Ja? Und sobald er an der Bank steht, ist das ein bisschen anders. Du kriegst Kleinigkeiten noch viel genauer mit. Und natürlich, da gebe ich dir recht, vieles ist sehr ähnlich. Wenn der in die Position reingeht, verändert der wahrscheinlich nur Kleinigkeiten. Einer kriegt ein bisschen mehr Eiszeit, der andere wird vielleicht da eingesetzt und ansonsten wird im System minimal was umgestellt. Da wird nicht ein kompletter Bruch sein. Das meine ich ja. Da können viele Vorteile sein. Ich finde es auch sehr spannend, dass es Kreuzer geworden ist, weil der hat die Mannschaft zusammengestellt und damit kann man ihm die Verantwortung übergeben und kann sagen, da, geh jetzt rein, zeig, was die Mannschaft kann. Und das kann auch was Positives sein. Also ich bin wirklich gespannt, wie Schwenningen sich die nächsten Spiele entwickeln, ob die so einen kleinen Run jetzt wirklich aufbauen können über einen längeren Zeitraum.
Also die Qualität in der Mannschaft ist ja eigentlich von Beginn an da, meines Erachtens. Deswegen darf man echt gespannt sein.
Da gebe ich dir recht, aber wenn man jetzt schon schaut nach der Pause, jetzt gehen wir mal nicht gerade auf Mannheim, die auch beide Spiele verloren haben, bei denen ist es wirklich Corona, weil sehr viele Leute fehlen. Nürnberg fehlen viele bei Corona, auch die. Kein Punkt nach der Pause, bitte kein Punkt, aber auch Augsburg kein Punkt nach der Pause. Also
Augsburg vor allem auswärts ist halt Wahnsinn.
Das wollte ich gerade sagen, da ist schon ein brutales Gefälle drin, wie die spielen, wie die auswärts spielen und wie die zu Hause spielen.
Also jetzt haben die gestern ordentlich gespielt, die haben eigentlich ganz gut gespielt in München tatsächlich, als sie knapp 4-3 verloren haben, da waren auch viele Strafen dann tatsächlich ausschlaggebend, aber das kannst du natürlich auch nicht immer vorschieben, weil die haben einen Auswärtssieg erst geholt überhaupt.
Genau, Gefälle meine ich von den Punkten, Basti. Gefälle meinte ich da von den Punkten tatsächlich, wie sie geholt haben. Und ja, ich bin da auch gespannt. München, sehr, sehr guten Start jetzt nach der Pause. Darf ich ja nicht vergessen, es geht jetzt nahtlos über. Also für so Teams wie Nürnberg, Mannheim ist es natürlich jetzt echt hart. Mannheim hat Champions Hockey League, aber für die anderen Clubs geht es Dienstag, Mittwoch weiter, Donnerstag schon wieder First Row, Freitag nächster Spieltag. Also jetzt flutscht es gerade nach der Pause, wenn du da angeschlagen bist. Oder wenn du da jetzt die Möglichkeit hast, so ein bisschen einen Runner aufzubauen, ist das natürlich schon was, das wo ein guter Zeitpunkt ist.
Ja, und weil wir die Mannschaften auch gerade schon erwähnt haben, kann ich doch kurz erwähnen, während wir heute aufzeichnen und in dieser Woche gibt es dann das Treffen zwischen München und Mannheim 16:45 am Sonntag, 28.11. Live bei Magenta Sport, selbstverständlich.
Da bin ich auch.
Das ist doch schön, viel Spaß dabei.
Ja, freu
und
ich
die
mich.
Ganze Woche Eishockey hast du ja gerade angesprochen. Dementsprechend viel zu schauen. Viel zu schauen. Haben wir sonst noch irgendwas? Liegt euch noch was auf dem Herzen?
Ich hätte noch ganz Freunde viel, aber ich weiß nicht, ob das noch nötig ist. Vielleicht sollen wir noch mal ganz kurz über Raimi sprechen. Der ist nämlich nur einen Punkt weg. Hinter
Patrick
Kreuzer.
Reimer.
Ja.
All-Time-Scorer.
Es ist gemacht gegen Ingolstadt. 796. Scorerpunkt in der Liga im 995. DEL-Spiel.
Verrückte Zahlen.
Absolut verrückte
Zahlen. Jetzt braucht er noch einen und dann ist er, hat er gleich gezogen.
So ist es.
Aber ich behaupte, der zieht auch noch vorbei.
Davon gehen wir momentan aus.
Davon wir sind auch noch ein paar Spiele in der Saison.
Die Frage ist natürlich, wann? Wie schnell geht's? Aber das ist auf jeden Fall was, wo man vielleicht auch drauf schauen, bis wir uns am 6.12. wiedersehen und dann sehen wir uns tatsächlich, also fast, ihr seht uns.
Also ihr da draußen seht uns, hoffentlich, weil das heißt, ihr habt reingeklickt, zugeschaut, aber wir sehen uns möglicherweise auch und ja, freuen uns auf die Eishockey-Show Goes Audio and Video.
Wir kriegen ja sogar ein kleines Studio, ein richtiges, echtes, kleines Studio für uns.
Mit einer Showtreppe.
Ja, die ist für dich. Die kriegst du eine Leiter. Und
wir stellen dir auch ein Bett rein, dann kannst du endlich mal ausschlafen.
Ich?
Nee, der andere.
Ach so.
Ja.
Sehr gut.
Ja, ab dem 6.12. dann würden wir uns sehen, aber natürlich besteht weiterhin die Möglichkeit, das Ganze auch als digitales Hörspiel abzurufen.
Absolut, weil wir schon im Dezember sind, jetzt geht's aber echt schnell, gell? Im Dezember dieses Jahr wieder bei Magenta Sport die U20-Weltmeisterschaft.
So ist es, 26.12. geht's los.
Ja. Ja. Auch das wieder ein Highlight. Freue ich mich drauf.
So viele Highlights.
Toll.
Man kommt kaum noch nach, wirklich. Man kommt kaum noch nach.
Ja, sehr schön.
Konzentriert euch jetzt mal, es ist schon langsam Ende November.
Ja.
Denkt an den Adventskalender. Das heißt, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann auch wirklich sehen, vermutlich, möchte ich einen Adventskalender haben von euch.
Du möchtest einen haben.
Ja, oder sagen wir mal, vielleicht ein Nikolausgeschenk dann, in dem Fall, wenn wir am 6.12. performen.
Dann schauen wir mal, ob du das
wir überlegen
dahin,
uns auf jeden Fall was Schönes.
Ja, oder ob du es auch wirklich verdient hast, weil du weißt, der Nikolaus, der schaut nicht nur die schönen Sachen an, der schaut auch an den anderen Tagen und da werde ich mal nachlesen in meinem großen goldenen Buch, ob der Sascha Bandermann sich das überhaupt verdient hat.
Ja, das sind ja hier, das Schlimme ist, das sind ja wirklich zwei Nikoläuse. Der eine hat für den anderen schon den Nikolaus gemacht. Also das könnt ihr jetzt interpretieren, wie ihr wollt. Tschüss, danke fürs Zuhören.
Ciao. Ciao, raus.
Alle Spiele der